Eine kleine Ankündigung in eigener Sache. In diesem Jahr findet am 15. Mai der Deutsche Ingenieurtag des VDI in Düsseldorf statt. Gemeinsam mit euch diskutieren wir über Zukunftsthemen aus Mobilität, KI, Energie, Weiterbildung und Gesundheit. Einen Tag lang gibt es dazu jede Menge spannende Keynotes, Workshops und Paneldiskussionen. Meldet euch gerne an und diskutiert mit uns über den Technologiestandort Deutschland. Mehr Infos zum Event findet ihr in den Shownotes. Oder informiert euch direkt auf unserer Website und bei Social Media. Dort findet ihr alles zur Anmeldung und zum Programm. Wir freuen uns auf euch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Ja, den ein oder anderen Babyboomer habt ihr doch bestimmt, liebe Hörerinnen und Hörer, auch in eurem Umfeld. Und wo so mancher vielleicht schon der Rente entgegenfiebert, haben andere noch so richtig Energie und Lust auf ihren Job. Ja, warum wir in den Ingenieur- und IT-Berufen um die Babyboomer-Generation kämpfen sollten, beziehungsweise es eine sehr große Chance ist, die im Markt zu halten, darüber sprechen wir heute mit unseren Gästen.
Genau, und das sind einerseits VDI-Direktor Adrian Willig und Professor Axel Plünnecke vom Institut der Deutschen Wirtschaft aus Köln. Professor Plünnecke ist Leiter des Themenclusters Bildung, Innovation und Migration beim IW. Ja, und der Herr Willig ist unser Direktor beim VDI. Und VDI und IW geben regelmäßig den Ingenieurmonitor heraus, der aktuelle Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt für Ingenieurinnen und Ingenieure beschreibt. So, und jetzt ab ins Thema.
Absolut. Dann unsere erste Frage an Sie beide. Wie nehmen Sie denn aktuell den Arbeitsmarkt für Ingenieur- und IT-Berufe wahr? Was ist da so los?
Herr Willig, legen Sie mal los.
Ja, zunächst mal hallo und guten Tag. Ich freue mich, heute hier dabei zu sein. Wir erleben gerade ein wenig unruhige Zeiten. Einerseits können wir feststellen, dass die Fachkräftelücke in den Ingenieur- und IT-Berufen gerade kleiner geworden ist. Es gibt also weniger offene Stellen in den Ingenieur- und IT-Berufen. Gründe dafür sind einerseits die konjunkturelle Abkühlung und es gibt insgesamt mehr Beschäftigte und weniger offene Stellen. Aber es gibt natürlich auch Firmen, die Menschen entlassen. Und insofern ist im Moment eine unruhige Zeit. Aber wir werden auch in Zukunft jede Menge Ingenieurinnen und Ingenieure brauchen, wenn wir all die Herausforderungen, die wir in Deutschland haben, bewältigen wollen.
Mhm. Herr Plünnecke, wie sehen Sie das als Experte auf dem Feld?
Ja, von mir ein Hallo zunächst. Wir hatten Höchststände an offenen Stellen und niedrige Arbeitslosenzahlen noch vor 2 Jahren. Da gab es einen großen Engpass in den Ingenieur- und Informatikberufen. Und die konjunkturelle Problematik, die wir jetzt seit 2 Jahren etwa haben, sehr langer Abschwung, der wirkt sich auch aus in den Ingenieur- und Informatikberufen, die natürlich auch sehr häufig sehr eng in der Industrie verbunden sind. Und gerade die Industrie hat aktuell große Probleme, Strukturwandel, aber vor allen Dingen Konjunkturrückgang der Nachfrage, sodass dort weniger stark eingestellt wird. Wenn also irgendwo durch Umbruch Personen freigesetzt werden, ist es heute etwas schwieriger. Dennoch haben wir insgesamt Engpässe weiterhin, vor allen Dingen in den Elektroingenieurberufen, aber auch im Maschinenbau, in der IT, im Baubereich. Aber die Engpässe waren vor 2 Jahren größer.
Ja, das passt gut zu unserer nächsten Anschlussfrage, wie wir jetzt gerade gehört haben. Sinken die offenen Stellen im MINT-Bereich momentan? Dafür ist die Arbeitslosigkeit auf einem Rekordhoch, wie das 3. Quartal des Ingenieurmonitors aus 2024 hervorgebracht hat. Ja, da könnte der ein oder andere ja auch unkeln und sagen, der Fachkräftemangel, das gibt's ja so gar nicht, der ist ja gar nicht so wirklich vorhanden. Oder ist das eigentlich eine trügerische Sicherheit?
Also die aktuellen Zahlen zeigen, ja, wie gerade erwähnt, zwar ein Rückgang offener Stellen und auch eine höhere Arbeitslosigkeit im Ingenieurberuf, aber das ist natürlich ein kurzfristiges konjunkturelles Phänomen. Denn langfristig steht Deutschland auch vor erheblichen demografischen Herausforderungen. Sie können sich das daran festmachen, dass mehr als 20% der Fachkräfte in den akademischen MINT-Berufen, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, derzeit bereits über 55 Jahre alt sind. Und sie werden in den kommenden Jahren aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden. Und gleichzeitig haben wir die Herausforderung, mehr junge Menschen wieder für Ingenieurstudiengänge zu gewinnen. Also der Fachkräftemangel ist nicht wirklich vorbei, sondern wir haben weiterhin eine große Herausforderung, genügend hochqualifizierte Fachkräfte in diesen Bereichen zu finden.
Ja, die Engpässe sind kleiner geworden, aber weiterhin vorhanden. Und wir sehen eben die großen Herausforderungen, die in den nächsten 10, 15 Jahren die Bedarfe deutlich erhöhen und wir vermuten auch zu steigenden Engpässen führen. Der Klimaschutz, wo wir mehr Fachkräfte für brauchen, in den Ingenieurwissenschaften, in der Informatik, im Bereich Digitalisierung, die Trends, die dort weiterlaufen und der demografische Wandel. Willi sprach es gerade an, wir haben große, große geburtenstarke Jahrgänge, die jetzt aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden und kleinere rücken nach. Und wir sehen auch sinkende Anfängerzahlen in den Ingenieurwissenschaften in den letzten Jahren. Da müssen wir wieder gegensteuern.
Okay. Also vielleicht eine Zahl, die das ganz schön veranschaulicht. Allein in der Elektrotechnik verabschieden sich jedes Jahr etwa 13.000 Fachkräfte in den Ruhestand, während gleichzeitig die Anzahl neuer Absolventinnen und Absolventen nicht ausreicht, um diese Lücke zu schließen. Und das zeigt deutlich, dass wir hier einiges tun müssen, um dieser Herausforderung zu begegnen.
Ja, vielleicht können Sie noch mal ein paar harte Zahlen hinterherwerfen. Wie viele Fachkräfte werden denn in den nächsten Jahren in Rente gehen? Und was heißt das dann für unseren Standort?
Also Prognosen zeigen, dass bis zum Jahr 2035 bis zu 340.000 MINT-Fachkräfte aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden werden. Und wir haben ja gerade schon gehört von Ihnen, Herr Professor Plünicke, dass gleichzeitig durch technologische Entwicklung neue Bedarfe entstehen, die wir zusätzlich abdecken müssen. Denken wir einmal an die Herausforderungen, den Klimawandel zu bekämpfen. Wir wollen Städte an das Klima anpassen. Wir haben Digitalisierung vor uns. Wir wollen Mobilität nachhaltig machen oder auch in der Medizintechnik schwere Krankheiten bekämpfen. Und all diese Herausforderungen haben zur Folge, dass wir Ingenieurinnen und Ingenieure brauchen werden. So gesehen ist es einerseits ein Zukunftsberuf mit Purpose und Sinn und andererseits zeigt es uns, dass wir eben jede Menge Menschen brauchen, die auch diesen Beruf in Zukunft auch in steigendem Umfang ausüben.
Keine Ergänzung mehr? Oder haben Sie da noch was zu ergänzen, Herr Plünicke?
Ja, wir sehen, dass in den letzten 10, 12 Jahren die Beschäftigung in den Ingenieur- und Informatikberufen stark gestiegen ist, dass wir einen Zuwachs hatten von 100.000 von 1 Million auf etwa 1,5 Millionen. Starker Zuwachs in den Informatikberufen, aber auch in den anderen Ingenieurberufen, wie technische Forschung, Produktionssteuerung, Maschinen- und Fahrzeugtechnik, Energie, Elektrotechnik, Zuwächse an Beschäftigung. Und diese Dynamik muss weitergehen bei den Aufgaben, die Herr Willig gerade genannt hat. Und da sehen wir eher Probleme, demografisch bedingt. Wir sehen die Rückgänge bei den Erstsemesterzahlen in den Hochschulen. Wir sehen bei PISA Rückgänge bei den Mathematikkompetenzen der 15-Jährigen. Das sind alles Dinge, die belasten. Und da müssen wir in Zukunft besser werden, um die Herausforderungen zu meistern.
Ja, wenn wir jetzt mal so ein bisschen rumspielen mit den Zahlen und die 340.000, die in Rente gehen in den MINT-Akademikerberufen in den kommenden 10 Jahren, wenn davon, ja, so viel es geht, eben noch im Job gehalten werden könnten, zum Beispiel bis zur Rente bis 67, was könnte das für unser Land bewirken? Was wäre das für die Wirtschaft ein Faktor?
Wirtschaftsfunk.
Genau.
Ja, also in der Vergangenheit ist es uns schon gelungen, die Beschäftigtenzahl der über 55-Jährigen von 150.000, die wir etwa 2012 hatten, auf 320.000 im Jahr 2022 zu erhöhen. Das war schon ein ganz wichtiger Beitrag der Älteren. Und da müssen wir weiter ansetzen, müssen den Trend, dass ältere Beschäftigte länger am Arbeitsmarkt bleiben, kontinuierlich fortsetzen. Dann kann es uns gelingen, dass wir ja rund 50.000 Beschäftigte zusätzlich gewinnen können im in den nächsten 10, 15 Jahren. Das sind Wertschöpfungseffekte von rund 7 Milliarden Euro im Jahr. Das lohnt sich, da am Ball zu bleiben, die Älteren länger im Arbeitsmarkt zu halten, über Weiterbildung, über Anreize, die Beschäftigungsperspektiven weiter zu verbessern. Und dadurch das Erfahrungswissen der Älteren zu nutzen und das halt auch aktiv und immer wieder aktuell zu halten bei Weiterbildung. Das sind, glaube ich, ganz wichtige Aufgaben, den großen Wert, den die Älteren dort auch in Zukunft für den Standort Deutschland bedeuten, weiterzuheben.
Also ich denke, wenn, wie Sie richtig sagen, Herr Professor Blünicke, Unternehmen ältere Ingenieurinnen und Ingenieure beispielsweise in flexible Teilzeitmodelle einbinden, in interessante Projekte einbinden oder für ganz spezielle Aufgaben aktivieren. Wenn das gelingt, dann profitieren die Firmen eben nicht nur von der Erfahrung dieser Fachkräfte, sondern da entsteht dann auch ein sehr, sehr wichtiger Beitrag für die Innovationsfähigkeit der Unternehmen. Und es kommt ja hinzu, dass ältere Fachkräfte auch oft in beratenden oder leitenden Funktionen tätig sind, wo sie auch ihr Wissen gut weitergeben. Deswegen finde ich es auch so entscheidend, dass wir dann auch diesen guten Austausch hinkriegen zwischen den Erfahrenen und den Jüngeren, beispielsweise durch Mentoring-Programme, um dann sicherzustellen, dass beide Seiten davon profitieren. Also das ist ein wichtiger Punkt. Und Sie haben es ja beschrieben, der sich dann in dieser zusätzlichen Wertschöpfung eben niederschlagen kann.
Ja, schauen wir mal in Richtung VDI. Da gibt es ja die VDI-Initiative Zukunft Deutschland 2050 und die befasst sich unter anderem eben halt auch mit dem Ingenieurberuf der Zukunft. Ein Fokusthema dabei ist der Fachkräftemangel und an welchen zentralen Stellschrauben, Herr Willich, müssen wir denn drehen, um an dieser Herausforderung zu begegnen?
Also da gilt es natürlich an mehreren Stellschrauben zu drehen. Wir haben ja gerade das Thema angesprochen, wie kann es gelingen, ältere Fachkräfte länger im Berufsleben zu halten. Wenn wir das vorhaben, dann kommen hier Maßnahmen in Betracht wie flexiblere Übergangsmodelle in den Ruhestand ermöglichen und natürlich auch attraktive Arbeitsbedingungen für ältere Ingenieurinnen und Ingenieure schaffen und, wie gerade schon angesprochen, einen Wissenstransfer über Generationen hinweg sicherstellen. Das wären Maßnahmenpakete, um die Älteren länger im Berufsleben zu halten. Wenn wir an die Gesamtheit der Initiativen und Maßnahmen denken, dann muss es natürlich zusätzlich auch noch darum gehen, stärkere Investitionen in die Bildung, gerade auch in die technische Bildung und auch in die Weiterbildung zu initiieren. Und wir müssen auch gucken, dass wir ausländische Ingenieurinnen und Ingenieure als Beispiel auch hier in Deutschland halten. Da gibt es auch eine Reihe von Punkten. Und last but not least müssen auch mehr Frauen in die Ingenieurberufe gehen. Das sind zwar immerhin schon etwas mehr als 20%, aber das reicht nicht. Also das ist ein ganzer Blumenstrauß an Maßnahmen, den wir insgesamt brauchen und in denen der VDI auch engagiert dabei ist, um dieses Fachkräftethema zu lösen.
Ja, danke für die Einblicke. Jetzt ist das ja alles gut und schön, wenn ich jetzt zum Beispiel als älterer Beschäftigter sage, irgendwie, ich möchte gerne noch irgendwie weiter in meinem Job was bleiben oder die Rente ist jetzt vielleicht bald erreicht, aber ich habe noch Energie und will mich noch engagieren. Das bringt ja alles nichts, wenn die Unternehmen da vielleicht nicht mitziehen. Oder wenn mein Unternehmen jetzt zum Beispiel sagt, also ich habe da jetzt irgendwie nicht so ein Modell für dich, sorry, aber das war's. Vielleicht an Herrn Plünecke zuerst. Was ist von den Unternehmen gefordert?
In den letzten Jahren gibt es zum Glück die Entwicklung, dass Ältere auch in den Unternehmen deutlich länger bleiben, dass auch mehr Weiterbildung angeboten wird und Gesundheitsmaßnahmen zunehmen. Da müssen wir insgesamt auf diesem Weg weitergehen und diese Maßnahmen noch weiter verstärken in den Unternehmen. Also die Sensibilität für das Thema ist gestiegen und gilt es weiter zu stärken, dass Ältere durch Gesundheitsangebote in Unternehmen, durch ein gutes BGM im Unternehmen, durch Weiterbildungsangebote weiter im Unternehmen auch für die neuen Herausforderungen, für die Veränderungen, die auf die Belegschaften zukommen, immer weiter fit gemacht werden, die Resilienz stärkt. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Aber da haben wir ein anderes Altersbild auch in der Gesellschaft, zum Glück in den letzten Jahren. Wir sehen Ältere auch viel stärker als Potenzial. Und die Erfahrungskomponente nimmt da an Bedeutung zu. Von daher weitermachen, die Maßnahmen noch ausweiten im Bereich Gesundheit, im Bereich Weiterbildung. Da sind auch die Hochschulen beispielsweise auch gefragt, stärker berufsbegleitende Angebote aufzulegen, damit beispielsweise Ingenieurinnen und Ingenieure in den Bereichen KI, Big Data und anderen Bereichen auch dort über die Hochschulen zum Beispiel Weiterbildungsangebote berufsbegleitend bekommen können. Das sind, glaube ich, ganz wichtige Stellschrauben. und deswegen auch wichtig, in der Gesellschaft dieses Thema potenzialorientiert anzugehen und zu sagen, Ältere bringen unglaublich viel mit und die müssen wir länger im Unternehmen auch halten.
Mhm. So, jetzt brauchen wir natürlich auch die Rahmenbedingungen dafür schaffen können, auch wenn es um das Thema technische Bildung geht. Was kann denn die Politik tun, Herr Willig?
Also die Politik kann natürlich steuerliche Anreize setzen für Weiterbildungsmaßnahmen. Sie kann dafür sorgen, dass es flexibel möglich ist, auch länger zu arbeiten. Also Stichwort auch Menschen, die länger arbeiten wollen, es zu ermöglichen durch entsprechende Zuverdienstmöglichkeiten, durch flexible Rentenmodelle und dergleichen mehr. Und das ist für mich insgesamt so das Stichwort, auch Richtung Unternehmen dafür zu sorgen, dass es eben flexible Möglichkeiten gibt, dass man auch für ältere Ingenieurinnen und Ingenieure möglicherweise angepasste Arbeitszeiten hat, dass es Homeoffice-Optionen gibt, dass es gezielte Weiterbildung gibt und dass man eben je nach Lebensphase und Bedürfnisse, die das Unternehmen hat, versucht, diese zu matchen. Und ich glaube, was gerade gesagt wurde, es wird so ein bisschen notgedrungen auch dazu führen, dass Unternehmen ältere Fachkräfte länger beschäftigen. Denn wir haben ja gerade die ganze Zeit darüber gesprochen, dass es natürlich eine große Lücke ist. Also insgesamt geeignete Rahmenbedingungen. In anderen Ländern, wie zum Beispiel Schweden, gibt es bereits Modelle, bei denen eben auch ältere Fachkräfte Anreize erhalten, schrittweise aus dem Berufsleben auszuscheiden, statt abrupt so zu so einem Stichtag in Rente zu gehen. Also da müssen wir insgesamt, glaube ich, ein bisschen lockerer und flexibler werden, um in die Zukunft zu schauen.
Es ist das Thema technische Bildung natürlich auch ein Thema, was früher ansetzen muss, als erst nur dann bei Leuten, die schon bereits im Beruf sind und möglicherweise auch gerne länger bleiben wollen und sollen. Wie ist denn die Situation aus Ihrer Sicht da in Deutschland im Moment?
Also es wird ja viel getan, um auch im Bereich der MINT-Fächer und der Technik die technische Bildung zu verbessern. Auch der VDI unternimmt sehr viel im außerschulischen Bereich. Aber auch in den Schulen, wenn wir mal gucken, da geht es natürlich darum, auch Fächer Technik in den Schulen als Schulfach einzuführen. Aber teilweise ist natürlich auch die Herausforderung, dass wir zu wenig Lehrerinnen und Lehrer haben. Also jüngst hat mir ein Staatssekretär aus dem Kultusministerium Sachsen erzählt, dass allein in Sachsen etwa 1.300 Vollzeitstellen für Lehrkräfte nicht besetzt sind. Das heißt, wir haben auch die Herausforderung, geeignete Lehrkräfte zu finden. Und das betrifft dann den schulischen Bereich, aber auch im außerschulischen Bereich müssen wir früh Jungen und Mädchen für Technik begeistern, für die Auseinandersetzung mit Technik zu motivieren. Das ist ein Feld, in dem der VDI ja mit sehr, sehr vielen ehrenamtlichen Menschen eine ganze, ganze Menge unternimmt.
Ja, jetzt gibt es ja auch den anderen Fall, dass man zum Beispiel sagt, ja, jetzt habe ich irgendwie meine Karriere irgendwie so weit hinter mir und das ganze Zeug hier mit KI und Digitalisierung, das reicht mir auch, da muss ich mich jetzt nicht noch einarbeiten. Das kann vielleicht dann lieber die Gen Z oder schon die Generation Alpha sich lieber alles aneignen. Aber das ist wahrscheinlich auch ein bisschen zu kurz gedacht. Aber generell, welche Herausforderungen kommen auch auf ältere Ingenieure und Ingenieurinnen zu, wenn sie denn da noch länger arbeiten wollen? Herr Professor Plünecke vielleicht zuerst.
Ich denke, insgesamt durch das deutlich spätere Renteneintrittsalter, was auch tatsächlich so realisiert wird, Ältere, die länger beschäftigt bleiben, ist das eine, man ist länger im Arbeitsmarkt und zum anderen, durch Disruption, Veränderungen, ändert sich der Arbeitsplatz, ändern sich die Arbeitsinhalte stärker und schneller als früher, sodass auf den Einzelnen, wenn er länger im Betrieb bleibt, auch mehr Veränderung zukommt als früher. Damit auch mehr Weiterbildungsbedarf, neue Themen wie Big Data, KI und andere, die den Arbeitsplatz einfach massiv verändern. Klimaschutz, Veränderungen der Technologien, wenn Sie an die Autoindustrie denken, da passiert alles gleichzeitig bis hin zu globalen Verwerfungen und Herausforderungen, die Unternehmen haben. Also sehr, sehr viel Transformation, Disruption in den Betrieben. Das heißt viel Weiterbildung. Ich muss mich ständig wieder neu aufstellen, meine Kompetenzen erweitern. Dafür brauche ich gute Partner für Weiterbildung. Da brauche ich Angebote, die ich wahrnehmen kann, um immer wieder diese neuen Herausforderungen mich auch dafür aufstellen zu können. Für die Unternehmen heißt es andererseits, die Belegschaften ändern sich. Ja, während noch 2012 6% der Beschäftigten in den Ingenieur- und Informatikberufen Ausländer waren, 15% ältere, 18% Frauen, liegen wir aktuell schon bei über 20% Frauen, 20% älteren, 13% Ausländerinnen und Ausländer. Und in Zukunft werden alle Quoten weiter steigen. Das heißt, die Beschäftigten werden deutlich unterschiedlicher von ihren Bedürfnissen. Das heißt, Personalpolitik, Human Resources zu managen, wird deutlich anspruchsvoller, auch in den Unternehmen, die flexiblen Bedarfe dort auch immer zielgerecht bedienen zu können. Von daher sowohl für den Einzelnen als auch für die Unternehmen steigende Herausforderungen. Wir brauchen mehr Flexibilität und eben zielgenaue Lösungen. Aber wir haben auch die Kreativität, glaube ich, das in Deutschland auch zu meistern.
Also Stichwort lebenslanges Lernen, so etwa, haben Sie gesagt. Und das gilt im Prinzip nicht nur für die Älteren, sondern es gilt nach meiner Erfahrung eigentlich für alle. Und wenn wir nur mal gucken, wie sich die Kompetenzen, Skills und Fähigkeiten ändern, so stellen wir jetzt schon fest, dass zum Beispiel viel mehr interdisziplinäre Fähigkeiten gefragt sind. Sie haben gerade die Vielfalt der Belegschaft angesprochen. Das bedeutet, ich muss auch in vielfältigen Teams mich gut vernetzen. Ich muss mit anderen Menschen zusammenarbeiten. Natürlich nehmen auch IT-Kenntnisse und Datenanalyse zu. Wir sprechen darüber, welchen Einfluss auch KI hat, auch auf die Ingenieursausbildung. Und es kommen auch zunehmend sogenannte Soft Skills hinzu, also insbesondere im Bereich Führung, Kommunikation, Teamfähigkeit. Und das gilt, würde ich sagen, für jüngere Ingenieurinnen und Ingenieure genauso wie für die Älteren. Und das sind alles Herausforderungen und mit denen kann man und muss man umgehen. Und deswegen spielt lebenslanges Lernen eigentlich für alle eine ganz, ganz wichtige Rolle.
Gut, jetzt haben wir von Ihnen gehört, dass es Herausforderungen und Skills gibt in neuen Bereichen. Die sind ja auch nicht mehr neu, wie Digitalisierung und KI. Aber kann man denn sagen, welche Kompetenzen künftig echt gefragt sind und welche Aufgaben vielleicht weniger werden? Frage gerne auch an Sie beide.
Naja, also ich glaube, dass die Automatisierung und KI wird vielleicht bestimmte repetitive Aufgaben reduzieren, während aber komplexe Tätigkeiten wie Systemdesign oder KI-gestützte Optimierung und auch die Bewertung von bestimmten Sachen, die wird es weiter geben und die werden auch zunehmen. Und es gibt eben auch Aufgabenfelder. Ich denke jetzt an das ganze Thema Energiewende, Ausbau der Wasserstoffwirtschaft, Zukunftsprojekte im Bereich autonomes Fahren. Es wird also neue Themengebiete geben und es wird auch andere Tätigkeitsfelder geben und komplexe Aufgaben, bei denen ich also sehr viel Menschliches, auch Bewertendes benötige, die wird es auch in Zukunft geben. Aber manche einfachere Tätigkeiten werden vielleicht von KI oder IT-Systemen übernommen.
Was Herr Willi schon sagte vorhin, die sozialen und die kommunikativen Kompetenzen, der Umgang in diversen Teams, der Umgang mit Neuen, ja, auch das mit mit Unsicherheit, das sind Themen Resilienz, wo man sozusagen Fertigkeiten, Kompetenzen benötigt, die in Zukunft sehr wichtig sind. Deswegen beispielsweise auch ein Auslandsstudium, sicherlich ein Aspekt, der für Studierende auch interessant ist, um dann in einer vollkommen fremden Umgebung sich zurechtzufinden, neue Eindrücke, Erfahrungen zu sammeln, sich mit Unsicherheit umzugeben, wie gehe ich vor Ort um. Ja, das sind alles ungewohnte Umgebungen. Und in einer Befragung gerade, die wir durchgeführt haben zum Thema Erasmus, kann man dadurch auch erkennen, dass da wichtige Kompetenzen auch erworben werden können, die man dann später an anderer Stelle braucht. Neben dem Fachlichen natürlich, was wir besprochen hatten, KI und andere Themen, die natürlich an Bedeutung gewinnen, sind auch diese sozialen, kommunikativen Aspekte, glaube ich, sehr wichtig. Und da sollte man auch schauen, wie man sich da gut aufstellen kann.
Und vielleicht, wenn ich das noch ergänzen darf, in den in der Ingenieurausbildung, da kommen ja auch Modelle wie Challenge-Based Learning, wo man im Prinzip nicht einzelne Fachgebiete ausbildet und abprüft, sondern wo man eben Fallkonstellationen lösen muss. Und das geht auch in die Richtung, ich habe hier eine Situation, die finde ich vor, wie später sozusagen im Berufsleben. Und wie gehe ich damit um und wie löse ich sie mit anderen zusammen interdisziplinär? Und das wird also auch neue Methoden in der Ingenieuraus- und Weiterbildung nach sich ziehen.
Jetzt hatten wir schon ein paar Mal so das Wording akademische und betriebliche Weiterbildung. Da würde ich gerne noch mal so einmal tiefer einsteigen. Also vor allem, was ist mit der akademischen Weiterbildung gemeint? Beziehungsweise wie können die Universitäten da vielleicht ja noch mehr Angebot schaffen oder unterstützt werden ja auch, um das zu machen?
Ja, ich denke, wir brauchen die Hochschulen stärker als Weiterbildungspartner, neben anderen ganz, ganz wichtigen Anbietern natürlich der Weiterbildung. Aber die Hochschulen haben da Möglichkeiten, auch über digitale Angebote, berufsbegleitende Angebote, dort die Erwerbstätigen noch besser zu begleiten. Die privaten Hochschulen sind da schon ein Stück weiter, weil das auch ein Stück weit deren Geschäftsmodell mit ist. Die öffentlichen Hochschulen sind noch in Teilen zurückhaltender, andere auch schon da sehr weit. Aber ich denke, dass in Zukunft dieser Bereich auch vielleicht durch die Politik flankiert und unterstützt in Richtung Hochschulen eine neue wichtige Aufgabe ist, dass man, und da bietet gerade Bologna natürlich, da bietet es Möglichkeiten, bei Modularisierung auch kleinere Module zu bauen, die man dann sehr gut berufsbegleitend nach und nach zur Auffrischung belegen kann. Und ich denke, das ist eine ganz wichtige Aufgabe auch für die Hochschulen.
Ja, jetzt hatten wir natürlich darüber schon gesprochen, dass die Einbildung älterer Fachkräfte ein Weg ist, um aus diesem Fachkräftemangel-Dilemma ein bisschen rauszukommen. Oder es ist ein möglicher Schritt, aber darüber hinaus brauchst du ja auch noch andere Lösungen. Welche Rolle spielen dabei zum Beispiel das Thema Zuwanderung, auch wenn es im Moment etwas erstaunlich intensiv diskutiert wird?
Das hast du schön ausgedrückt.
Zum Beispiel die Einbildung von Frauen in Ingenieurberufen.
Also wir brauchen natürlich auch in beiden Feldern, brauchen wir auch Lösungen. Einerseits ist der Anteil der ausländischen Ingenieurinnen und Ingenieure in den letzten 10 Jahren auch deutlich gestiegen. Der lag 2012 bei ungefähr 6%. Der hat sich im Prinzip verdoppelt bis zum Jahr 2022. Und wir werden aller Voraussicht nach auch wachsende Anteile ausländischer Ingenieurinnen und Ingenieure in den nächsten Jahren haben. Hier kommt es insbesondere darauf an, dass wir diese qualifizierten Fachkräfte, ne, und um die geht es jetzt gerade, um die qualifizierten Fachkräfte, dass wir eben dafür sorgen, dass Hindernisse abgebaut werden. Das heißt, dass zum Beispiel Visa-Verfahren beschleunigt werden, dass es schneller geht, bestimmte Abschlüsse anerkannt zu bekommen, dass wir gucken, wie wir auch Familien hier dann in Deutschland dauerhaft integrieren. Das ist also ein Teil. Und wir werden auch ausländische Ingenieurinnen und Ingenieure brauchen, wenn wir diese Fachkräftelücke versuchen wollen zu schließen. Also das ist eindeutig. Was die Frauen angeht, ist der Anteil der Frauen in den MINT-Berufen ebenfalls erstaunlicherweise oder zum Glück gestiegen. Allerdings nicht ganz so stark. Wir haben da von etwa 18% auf 22% im Jahr 2022 und nach den Szenarien sollen die weiter steigen. Und hier ist es ebenfalls wichtig, dass wir eben dabei unterstützen, gezielt Frauen im Ingenieurwesen zu etablieren. Der VDI hat beispielsweise Mentoring-Programme, wo erfahrene Ingenieurinnen, jüngere Ingenieurinnen dabei unterstützen, im Berufsleben Fuß zu fassen. Aber es geht auch schon viel früher los, indem wir im Bereich der technischen Bildung und auch in der im außerschulischen Bereich mehr Mädchen auch motivieren, sich für Technik zu begeistern und später Ingenieurstudiengang einzugehen. Also Fazit, wir werden auch mehr Frauen und mehr ausländische Ingenieurinnen und Ingenieure brauchen, um die Fachkräftelücke zu kleiner werden zu lassen.
Herr Plönecke, aus der wissenschaftlichen Sicht,
Ja, insgesamt haben wir beim Thema Zuwanderung gerade in Ingenieurberufen eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Die letzten 10 Jahre steigende Anteile, wenn Sie im Großraum München anschauen, das sind über 20% der beschäftigten Ingenieurberufen, Ausländerinnen und Ausländer. Da hat man schon ein sehr, sehr hohes Gewicht an Beschäftigung. Und da haben wir zum einen das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, was bessere Regelungen hat heute. Aber in der Tat, die Prozesse sind noch zu langsam, bis man Visa bekommt etc. Da müssen wir schneller werden. Zum anderen haben wir die Hochschulen. Das ist sehr attraktiv, die Zuwanderung über die Hochschule. Wir haben viele internationale Studierende, gerade an technischen Hochschulen, die hier auch zu einem guten Teil in Deutschland nach dem Abschluss bleiben und hier arbeiten können, die sehr gut im Arbeitsmarkt einfädeln und sehr stark helfen. Und gerade aktuell ist der Anteil, die Anzahl der internationale Studierenden aus Indien beispielsweise in den letzten 10, 12 Jahren extrem stark gestiegen. Das ist ein großes Potenzial. Das heißt, da können wir weiter, indem wir auch die Kapazitäten in den Hochschulen lassen, noch stärken an den technischen Hochschulen und nicht, wenn die inländischen Bewerberzahlen sinken sollten, dann zurückführen. Das wäre ganz wichtig. Das lohnt sich auch für die öffentliche Hand. Auf der anderen Seite, das Thema Frauen ist ganz wichtig. Wir sehen schon bei Kindern, bei Jugendlichen in der Schule, dass sich Mädchen bei gleichen Leistungen unterschätzen in dem, was sie in Mathematik und Naturwissenschaften können und auch von ihren Eltern unterschätzt werden. Das heißt, wir wissen aus Studien, dass bei gleichen Kompetenzen der Kinder die Eltern ihre Söhne stärker in Mathematik einschätzen als ihre Töchter. Deswegen brauchen wir gute Feedbacksysteme in den Schulen, wir brauchen Mentoringprogramme, wir brauchen Netzwerke, in denen dann beispielsweise auch die Stärken den jungen Mädchen und Frauen klar gemacht werden und die Berufsperspektiven aufgezeigt werden, die ich dort habe in diesen Berufen, die sehr, sehr gut sind. Und da haben wir, glaube ich, auch noch viel zu tun. Klischeefreie Berufsorientierung, Studienorientierung, Klimaschutz als ganz, ganz wichtigen Aspekt auch deutlich zu machen, sowohl im Unterricht, im Rahmen der Lehrpläne, aber auch durch die Berufsorientierung, welchen Beitrag Technik zum Klimaschutz leisten kann, dass das
Absolut,
eine
ja.
große Herausforderung ist, über technologische Lösungen zum Klimaschutz beizutragen und gleichzeitig Wohlstand zu sichern. Und das muss sowohl im Unterricht als auch in der Berufs- und Studienorientierung noch stärker deutlich werden. Und ich glaube, über diese Vermittlung von diesem Sinn dieses Themas Technik kann man noch viel, viel mehr junge Menschen gewinnen, in Technik, Studium oder Ausbildung zu gehen.
In diesem Zusammenhang spielt ja Herr Professor Plünicke auch eine Rolle, wer dann jeweils erzählt, dass dieser Beruf so toll ist. Und da machen wir die Erfahrung, dass eben Beispiele von jungen Leuten oder Jugendlichen, die sagen, Mensch, das ist cool, Ingenieurin oder Ingenieur zu werden, immer am besten ziehen. Also wir brauchen Role Models, Beispiele von zum Beispiel Frauen, die erfolgreich im Ingenieurberufsleben stehen. Wir machen gute Erfahrungen damit. Im VDI zum Beispiel auch über Social Media solche erfolgreiche Frauen sich präsentieren zu lassen, denn das ist dann sehr, sehr glaubwürdig, wenn die selbst erzählen, was sie heute tun, wie toll das ist und vielleicht auch welche Steine sie auf dem Weg dahin haben ausräumen können, also Models. Und vielleicht nochmal zu dem Thema ausländische Studierende, das macht ja durchaus teilweise 30, 40% an, je nach Hochschule machen dann ausländische Studierende in den Ingenieurberufen aus. Und da ist es eben wichtig, Sie haben das gesagt, auch zu gucken, welche dieser ausländischen Studierenden dann auch hier tatsächlich bleiben. Wir wollen ja nicht, dass die nur hier studieren, dann wieder in ihr Heimatland zurückgehen. Aber da gelingt es auch, dass eben auch ein gewisser Teil dann dauerhaft oder für ein paar Jahre dann auch in Deutschland arbeitet. Und deshalb brauchen wir auch Programme, um zu gucken, wie können diese Menschen gut integriert werden, welche Sprachbarrieren haben sie und wie schaffen wir die ab und so weiter.
Wir wissen aus Befragungen gerade, dass doch die überwältigende Mehrheit der internationalen Studierenden, beispielsweise aus Indien, aber auch aus anderen Ländern in Deutschland nach dem Studium bleiben wollen. Und es gilt, sie gut zu begleiten. Da gibt es Programme aktuell auch vom DAAD, FIT und andere, die dort die Studierenden an den Hochschulen besser unterstützen und begleiten, auch dass sie Sprache erwerben können. Diese Programme sind wichtig, dass sie nicht nur den englischsprachigen Masterstudiengang belegen, sondern auch während des Studiums Deutsch lernen, Kontakte in die Unternehmen bekommen, Praktika machen, damit dann die Wahrscheinlichkeit weiter steigt, dass sie in Deutschland bleiben. Hm. Und insgesamt ist das auch für die öffentliche Hand wirklich ein hochrentabler Weg, diese Studienkapazitäten zu schaffen, denn sie stärken dann die Absolventen direkt, die Sozialversicherungen, die Steuerbasis in Deutschland. Das ist ganz wichtig.
Also wir haben im VDI ein Projekt namens VDI Expand, an dem ausländische Ingenieurinnen und Ingenieure aus mehr als 20 Ländern teilnehmen. Und das ist auch ein Mentoring-Programm, bei dem wir also auch herausfinden, woran hängt es jetzt, woran hapert es, auf welche Schwierigkeiten stoßen ausländische Ingenieurinnen und Ingenieure. Und da ziehen wir eben auch Schlüsse daraus, die dann zur Handlungsempfehlung für Politik und Unternehmen genutzt werden.
Solche Programme sind einfach sehr, sehr wertvoll. Und das, was da sozusagen aus Verbänden, aus der Zivilgesellschaft, aus anderen Einrichtungen vom VDI kommt, das hilft einfach dann auch, dass wir den Klebstoff quasi stärken, dass Personen, die hier in Deutschland studieren, auch sagen, ich bleibe hier, ich fühle mich hier wohl, ich werde hier gut aufgenommen.
Mhm. Verlinken wir auch alles in den Shownotes, die Hinweise. Genau. Da kann man dann nochmal sich was erkundigen. Ja, jetzt kommen wir so ein bisschen zum Ende des Podcasts oder ein bisschen ist gut auf jeden Fall. Gucken wir da ja immer so ein bisschen nochmal in die Zukunft und in die Glaskugel. Das wollen wir natürlich auch mit Ihnen machen. Ja, was meinen Sie denn? Wie arbeiten wir 2050?
Wer traut sich?
Ja, genau. Eine Prognose abzugeben.
Prognosen sind immer schwierig.
Erst der VDI. Also ich, okay, ich greife den Ball auf. Ich persönlich arbeite 2050 wahrscheinlich nicht mehr. Aber insgesamt wünsche ich mir, dass wir hier in Deutschland weiterhin führender Technologie- und Wirtschaftsstandort sind, dass hier also tolle Technologien sind, die wir in die ganze Welt exportieren und dass dabei Ingenieurs-Know-how und technische Expertise eine wichtige Rolle spielen, damit wir hier dann auch entsprechend nachhaltig wirtschaften können und auch Sozialleistungen ermöglichen. Und insofern arbeiten wir hoffentlich auf dieser Basis und sind weiterhin eine führende Nation, die nachhaltig und auch einen gewissen Wohlstand bereithält. Und ich denke, wir werden auch beim Thema Klimaschutz weiterhin ein großes Stück nach vorne gekommen sein. Und das würde ich mir so wünschen. Vielleicht erlebe ich es ja.
Ich würde mir wünschen, dass wir im Bereich Klimaschutz der führende Anbieter in Deutschland werden mit industriellen Lösungen, mit technischen Lösungen weltweit, um mit beitragen zu können über diesen Weg zum Klimaschutz, zur Reduzierung der Erderwärmung, dass wir gleichzeitig technologische Lösungen finden, um den Umgang mit dem Klimawandel in den Griff zu bekommen, mit mehr Stürmen, mit mehr Unwettern, mit anderen Themen, dass wir da einfach Lösungen finden, dass der Wohlstand weiter oder die Lebensqualität weiter erhalten bleibt. Und ich glaube auch, da gibt es eine schöne Serie im Fernsehen, Charité, die hat beschrieben, wie so in Zukunft die Medizin aussehen könnte. Und ich glaube auch, dass da die ganzen Themen Ingenieur-Know-how, Informatik auch noch viel, viel stärker in die Medizin einfließt und uns auch da ganz, ganz neue Lösungsmöglichkeiten verschafft, dass man einfach länger gut gesund leben kann und damit insgesamt die Lebensqualität steigt. Und ich glaube, das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt. Das Wissen in Ingenieur, in Informatik, in Technik, das ist letztendlich langfristig für die Sicherung der Lebensqualität ganz zentral.
Mhm. Ja, danke für die Einschätzung. Dann sind wir gespannt, wie
meine
es
Herren,
so weitergeht.
Meine Herren, ganz herzlichen Dank an Sie beide. Ein kleiner Einblick in den Arbeitsmarkt, wie er aktuell sich zeigt.
Ja.
Es wird Bewegung drin bleiben, auf jeden Fall. Im Moment gibt es so viele Veränderungen auf dieser Welt und die werden sich natürlich auch auf die Arbeitsmärkte auswirken. Herzlichen Dank für Ihre Statements und wer sich noch ein mehr interessiert für die Themen, die wir heute angesprochen haben, die Sarah hat es gerade schon angesprochen, die schauen bitte in unsere Shownotes.
Ja, und wenn es Fragen gibt, Kommentare, dann schreibt uns gerne an podcast@vdi.de oder kommentiert die Folge, teilt sie gerne auf Social Media.
Genau. Dann bedanken wir uns bei unseren beiden Experten, bei Herrn Willig und bei Herrn Professor Plönicke und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.